Vielen Dank, Kyra, für dieses coole Video und die Schauspieler, die das umgesetzt haben. Ich finde es richtig stark. Ich habe es jetzt schon ungefähr 10-mal gesehen und ich finde es immer wieder lustig und kann mich darüber freuen. Was kommt da vor? Was passiert da? Die Menschen haben irgendwie steife Arme und sie schaffen es nicht, mit diesen steifen Armen etwas zu sich an den Mund zu führen. Sie sind begrenzt, eingeschränkt. Es geht nicht so, sie haben ein Problem. Und jetzt kann man zwei Wege gehen und wir sehen diesen ersten Weg, alleine klarzukommen. Wie kann ich es irgendwie machen? Wie komme ich da irgendwie ran? Und es ist gar nicht so leicht. Man könnte sagen, hey, jetzt gerade, wo ich ein Problem habe, muss ich mich um mich kümmern, ich muss dieses Problem lösen, ich muss bei mir bleiben, ich habe gar keine Kapazitäten, mich noch um andere zu kümmern. Aber genau das ist der Schlüssel. Den anderen in den Blick nehmen, für ihn da zu sein. Und irgendwie löst sich dann das eigene wie von selbst auf. Wenn wir trotz unserer eigenen Probleme den anderen in den Blick nehmen, entwickelt Gemeinschaft eine Kraft. Eine Kraft, die mehr ist als nur jede einzelne Kraft, sondern aus diesem Miteinander, Füreinander entsteht eine große Kraft. Unsere Bundesleitung von der Freien Evangelischen Gemeinde hat mal so ein Bild in den Raum gestellt. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Wenn ich dieses Video sehe, dann denke ich, genau das ist es doch. Das ist doch ein Fest, dabei zuzusehen. Ein Fest, wie wir füreinander da sind, aufeinander achten und eine Freude, das zu sehen. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Diesem Bild, diesem Gedanken möchte ich noch ein bisschen nachspüren. Und ich habe mich gefragt, welcher Autor der Bibel kann uns dabei helfen, daran zu wachsen als Gemeinde? Wer kann uns so ein bisschen auf die Sprünge helfen, vielleicht herausfordern, mal ein bisschen zu gucken, was kann für uns dran sein? Wie kann Gemeinde wachsen? Wie kann Gemeinde sich mehr anfühlen wie ein Fest und vielleicht nicht wie eine Trauerfeier? Und ich bin auf jemanden gestoßen, der da einiges zu sagen hat, der mich auch herausfordert. Er heißt Jakobus. Jakobus ist ein Kind von Maria und Josef, mit Jesus zusammen aufgewachsen. Also hat einen berühmten Bruder, der viel in der Bibel vorkommt. Und Jakobus hat aber auch ein paar Sachen von sich gegeben. Und für manche ist das eine Herausforderung. Jakobus ist erst skeptisch gegenüber Jesus zusammen mit den anderen Geschwistern. Später aber kommt er zum Glauben und wird der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. Mit diesem Jakobus möchte ich so ein bisschen heute in einen Dialog treten. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich will hören, was er uns zu sagen hat als Gemeinde. Wie das, was er so auf dem Schirm hat, wenn er denkt, Gemeinde wie ein Fest oder eben nicht. Was ist ihm dabei wichtig? Und wir hören ihn einfach mal zu, was er so zu sagen hat. Jakobus.
Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor.
Also Jakobus, so ein Einstieg hätte ich nicht erwartet. Freude finde ich gut, Freude passt für mich zum Fest dazu, aber Prüfungen, was hat das mit Fest, was hat das mit Gemeinde zu tun? Wieso ist das dein Einstieg heute an uns? Das ist ein bisschen schwierig wahrzunehmen. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Gemeinde, in denen Menschen zusammenkommen, die sich freuen sollen darüber, dass sie herausgefordert werden. Freude und Prüfungen, Herausforderungen und Probleme, da tue ich mich schwer mit. Ich denke an die Krankheit, die Gott vielleicht nicht nimmt, wo wir beten, wo wir warten, wo wir glauben und hoffen, aber nichts passiert. Eine Prüfung. Oder Anfeindungen gegenüber meinem Glauben, wo ich merke, ich werde in die Ecke gedrängt. Ich habe mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil ich gesagt habe, dass ich an Jesus glaube. Vielleicht die Krise, wo ich das Gefühl habe, Gott ist gar nicht da. Wo bist du denn? Ich spüre dich gar nicht. Ich erlebe dich gar nicht. Und interessierst du dich eigentlich noch für mich? Oder einfach nicht zu wissen, was hat Gott eigentlich mit meinem Leben vor? Wo möchte er mich gebrauchen? Wo hat er mich im Blick? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein, was dich gerade umtreibt und bewegt, wo du merkst, boah, da bin ich echt herausgefordert, auch in meinem Gottesbild, in meiner Beziehung zu Gott, wie ich das zusammenkriege. Und jetzt sagt Jakobus, freut euch in Herausforderungen, weil gerade darin eure Glaube wachsen kann. Rückblickend auf mein Leben merke ich, dass die schweren Zeiten, wo ich herausgefordert bin, dass sie mich auch dazu gebracht haben, mich intensiv mit Gott und meinem Glauben auseinanderzusetzen. Weil manches nicht mehr passte, wo es vorher so leicht war. Und ich merke, wie kriege ich das integriert? Und wir haben eben diese Lieder gesungen, die Evi uns mitgebracht hat, wo das auch so vorkommt. Gott, da passt was nicht und ich erlebe dich anders, als ich erwartet habe. Und ich merke, ich muss mich da mit dir auseinandersetzen. Zweifel, Verluste, Leid. All das bringt uns zum Nachdenken und lässt uns auch manchmal den Glauben hinterfragen. Wenn uns das als Mensch, die mit Gott unterwegs sind, nicht erspart bleibt, dann bitte wenigstens in Gemeinde. Wenigstens getragen von anderen, die mit Gott unterwegs sind. Bitte in Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest und mich wieder aufbaut. Was führt dazu, Jakobus, dass ich mich in Gemeinde wohlfühle?
Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist.
Interessante Spruchweisheiten, lieber Jakobus. Man merkt, du bist ein kluges Köpfchen. Gemeinde als Ort, in dem mir Menschen zuhören, statt mir ihre Meinung überzustülpen. Gemeinde als Ort, wo Menschen erstmal fragen und hören, bevor sie mir was erzählen über mein Leben. Mal ganz ehrlich, wenn ich rede, wenn ich erzähle, vielleicht in einem Zweiergespräch, in einer Gruppe, und ich erzähle, sage was, dann geht es doch in irgendeiner Form auch um mich. Das, was ich beitragen möchte, das, was ich vielleicht dazu sagen kann, was mir einfällt an Assoziationen. Wenn ich rede, bin ich ein Stück weit im Vordergrund. Zuhören heißt, dem anderen Raum einzugestehen. Nicht nur ich nehme hier Raum ein in unserem Gespräch, sondern ich stehe dir Raum zu, weil du wichtig bist und ich hören will, was du zu sagen hast. Zuhören ist ein Zeichen von Demut, ein Ausdruck der Liebe. Ronja hat mich vor kurzem gefragt, Martin, wie war denn deine Woche eigentlich? Da musst du erstmal nachdenken. So eine ganze Woche, das ist schon schwieriger, als zu fragen, wie geht's dir gerade? Ja, ganz okay, ganz gut. Wie war deine Woche? Und dann hat sie einfach zugehört. Eine kurze Frage und viel zuhören. Und ich habe gemerkt, cool, da interessiert sich jemand für mein Leben. Wer mehr zuhört und weniger redet, gerät auch nicht so schnell in Rage. Wie oft habe ich mich schon über Menschen aufgeregt? Wie kann man nur? Wieso denkt er nicht daran? Wieso hat er das nicht auf dem Schirm? Ich weiß nicht, was deine Trigger sind, wo du merkst, oh, nicht der schon wieder. Muss das schon wieder sein? Denkt die nicht daran? Wieso kriegt die das einfach nicht auf die Kette? Und wenn ich mir dann Zeit nehme, dieser Person zuzuhören, dann merke ich auf einmal krass, wo die gerade steht, was die gerade durchgemacht hat. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, deshalb reagiert sie so. Wenn ich zuhöre, bekomme ich Verständnis. Und mein Zorn kann sich in Luft auflösen, weil ich merke, wow, so wie es dir geht, der hätte ich auch nicht anders gehandelt. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Das heißt nicht, dass immer laut zu gehen muss. Eine Party kann es ja richtig laut sein und Stimmung und Musik und immer mehr Menschen in einem engen Raum vielleicht. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, da kann es auch mal still werden. Weil wir einander zuhören. Weil wir auf Gott hören. Und wenn wir doch mal den Mund aufmachen, dann sollten vermutlich am besten gute Dinge dabei rauskommen. Oder, Jakobus?
Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. am meisten jedoch bei dem, was wir sagen.
Ist nicht leicht, dieser Jakobus, ne? Der irgendwie fordert mich heraus. Und es ist auch eine traurige Feststellung. Wenn ich den Mund bei aufmache, kommt oft nicht nur Gutes dabei raus. Es hat nichts mit einem Fest zu tun, auf dem ich gerne wäre, wo Menschen sich niedermachen, wo Worte verletzen, herabsetzen oder beleidigen. Es ist doch so, wenn ich in einer Gruppe bin und merke, hey, ich werde irgendwie so abgestoßen, Menschen machen mich lustig, keiner hört mir zu, ich bekomme keinen Redeanteil, ich bin eigentlich über, dann merke ich, da möchte ich nicht gerne sein. Was passiert, wenn du den Mund aufmachst? Was kommt bei dir raus? Was ist das Erste, was du sagst am Tag? Wie hört sich das an? Was ist, wenn meine Worte statt zu verletzen aufbauen würden? Wenn sie Menschen Würde verleihen? Wenn sie Menschen stärken? Und wie muss ich da reden, damit das passiert? Ich habe mal einige Beispiele mitgebracht, die wir vorne eingeblendet sehen. Du bist willkommen. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dich zu sehen. Oder auch, ich vermisse dich. Ist alles okay bei dir? Kurze Nachricht, Anruf, vorbeischauen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Wenn wir sowas hören. Wenn ihr das zu mir sagt, mir tut sowas gut. Vielleicht bist du da anders, aber ich glaube, das sind Dinge, die einen aufbauen und noch gar nicht so schwer sind zu sagen. Vielleicht sind das für dich neue Worte, Sätze. Vielleicht ist es gut, wenn wir die mal ein bisschen üben. Ich lade euch ein, mit mir zusammen diese 4 Sachen einmal laut auszusprechen. Sie zu sagen und zu hören. Okay? Du bist willkommen. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich vermisse dich. Alles okay bei dir? Wieso lächelt ihr auf einmal alle? Fühlt sich gut an, hört sich gut an. Wem könntest du sowas mal sagen? Heute oder in der nächsten Woche? Und was für ein Ort wird Gemeinde, Gemeinschaft, wenn wir uns ermutigen, wenn wir uns gute Dinge zusprechen? Was ist noch wichtig für unsere Gemeinschaft, Jakobus?
Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nur jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das?
Ich merke, Jakobus, du bist ein Mann der Tat. Dir liegt nicht viel an frommen Worten oder hochgeistlichen Phrasen. Du sagst, hey, mit anpacken, darauf kommt es doch an. Tun und nicht nur groß erzählen. Das, was du sagst, erinnert mich an deinen Halbbruder Jesus, der die Not gesehen hat und der Not begegnet ist. Er hat gefragt, Jesus, was kann ich für dich tun, als es völlig klar war, was eigentlich ein Mensch braucht? Jesus hat zuerst zugehört. Und er ist nicht mit seinen Themen angefangen, sondern hat gefragt, was ist denn dein Thema gerade? Und dann ist er den Menschen darin begegnet und hat ihnen darin geholfen. Was ist denn dein Thema gerade? Und wie kann Jesus dir dabei helfen? Wo können wir, statt zu reden, statt groß zu erzählen, fromme Sprüche zu klopfen, Not sehen, begegnen und fragen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich für dich da sein? Wo bin ich gefordert, über meinen eigenen Schatten zu springen, mich vom bequemen Sofa aufzuraffen und die Not zu sehen und Menschen in ihrer Not beizustehen? Was hat Gott mir anvertraut? Wo kann ich mit den Gaben, die ich habe, meinen Finanzen, meiner Kraft, meiner Zeit für andere da sein? Eine Frau aus unserer Gemeinde sagte neulich, es ist ganz spannend, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, habe ich keine Zeit. Und wenn ich merke, ich nehme mir Zeit, bekomme ich Zeit. Das ist irgendwie ganz spannend bei Gott, dass man sich Zeit nimmt, Zeit opfert und trotzdem genügend hat. Dieses Prinzip begegnet uns immer wieder in der Bibel, etwas zu geben und trotzdem nicht weniger zu haben. Was hast du zu geben? Vielleicht ein Apfel, eine Möhre, eine Schokolade, einen Blumenstrauß, ein Nachfragen, Nachhören. Ich bin gespannt, was Jakobus noch so für uns bereithält. Jakobus, was hast du noch für einen Tipp, damit sich Gemeinde anfühlt wie ein Fest?
Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen.
Ich mag ja gerne den Welland-Apfel. Das ist, glaube ich, so eine relativ neue Sorte. Groß, knackig, süß, säuerlich. Die, normalerweise kaufe ich mir so einen Sackäpfel für uns als Familie. Bei denen kaufe ich mir auch so einen einzelnen Apfel am Ende des Einkaufs und gönne mir den, weil ich den so gerne mag. Was schmeckt Gott eigentlich? Was ist Gottes Geschmack? Welche Frucht ist seine Lieblingsfrucht? Man hat ja alles gemacht, was auf dieser Erde wächst. Ein paar Sachen haben wir kombiniert. Welche Früchte schätzt er? Wie können wir Gott eigentlich ein leckeres Menü zubereiten? Indem wir eine Saat des Friedens sehen. Tratsch und Klatsch, lästern über andere herziehen, andere schlecht machen, herabsetzen, damit ich größer und besser dastehe. Das gehört nicht zu dem Saatgut, wo was Gutes draus wächst, was Gott Freude macht. Gott hat keinen Gefallen daran, was aus diesem Saatgut wächst. Es kann Gemeinschaften zerstören, da wo Menschen statt zuzuhören, statt miteinander reden, einfach nur hinter den Rücken über andere reden. Wie kann eine Saat gesät werden, wo Früchte wachsen, die Gott schmecken? Wo er sagt, wow, das ist richtig gut, was ich da sehe. Das kann passieren, indem wir Vergebung zusprechen, indem wir auf Vergeltung verzichten, indem ich mich selbst zurücknehme oder zum Handy greife und den Kontakt wieder aufnehme, obwohl der andere ihn abgebrochen hat. Diese Dinge stiften Frieden unter uns und daran hat Gott Geschmack gefunden.
Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür.
Alles klar, Jakobus, ich hab's verstanden, auch ohne Drogen, meine Güte, es kommt das große Besteck, der Richter steht vor der Tür, pass auf, was du tust. Sehr gut. Jakobus ist manchmal so ein bisschen wie so ein Schlag in die Magengrube für einen Christen, der denkt, ich bin ganz gut dabei. Bin fromm, kann mich ausdrücken, kann schöne Gebete sprechen, lächeln, alles gut. Und dann kommt so ein Jakobus und sagt, hey, hast du darauf geachtet? Hast du den im Blick? Wie redest du eigentlich außerhalb des Gottesdienstes? Was kommt da noch so aus deinem Mund raus? Über wen klage ich? Wer regt mich auf? Wie wäre es für diese Person zu beten und sie zu segnen, wo ich merke, oh, nicht schon wieder. Und dann zu sagen, Gott, ich danke dir für diesen Menschen. Ich danke dir, dass du ihn geschaffen hast, dass ich ihn kennen darf. Du weißt, wie es ihm gerade geht, was los ist. Und ich bitte dich um deinen Segen für ihn. Wenn du so für Menschen betest, wird es deine Haltung verändern. Gibt es noch etwas, Jakobus, das du uns auf unserem Weg auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande.
Einander Sünden bekennen, klingt so nach Beichte. Ich war neulich in einer Kirche gewesen, da war so ein Beichtstuhl gewesen. In der Mitte konnte der Pastor Platz nehmen und rechts konnte eine Person reingehen und links konnte eine Person reingehen. Also sehr optimiert. Und ich dachte, das ist ja für mich doch ein bisschen seltsam. Und auch ein katholischer Pastor, den ich kenne aus der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirche, sagte, das nimmt schon deutlich ab. Das ist nicht mehr so gefragt, dieses Format. Und trotzdem frage ich mich, ist da was drin? Ist da was dran? Können wir da was entdecken, was wir so ein bisschen verlernt haben? Martin Luther hat es auch sehr kritisiert, die Beichtpraxis seiner Kirche, seiner Zeit, und meinte, das ist irgendwie so ein Werk geworden, das passt gar nicht zu dem, wie es gedacht ist. Und in den evangelischen Kirchen hat sich daraufhin nicht so richtig eine Beichtpraxis, eine gute Art und Weise, das zu leben, dass wir voreinander auch Dinge bekennen, gefunden. Und wir als Freikirchen stehen in dieser Tradition, und es ist gar nicht so leicht zu sagen, wo sind denn bei uns gute Wege, wo ich auch mal was einem anderen aussprechen kann, was mich belastet. Ich habe auch vor ein paar Tagen was falsch gemacht und ich habe das mit Gott geklärt, aber ich merke auch, ich brauche jemanden, mit dem ich drüber reden kann, vor dem ich das aussprechen kann. Einander Sünden bekennen. Ich brauche keinen Vermittler zwischen mir und Gott. Gott ist in Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Er hat alles ans Kreuz genommen, was mich von Gott trennt. Und Jesus sagt, wenn du, Martin, deine Sünden mir bekennst, dann bin ich treu, ich stehe zu dir und ich bin auch gerecht, weil ich habe das ans Kreuz getragen. Deine Schuld habe ich auf mich genommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen vor Gott, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns wieder reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Da braucht es keinen anderen Menschen außer dir und Gott. Und dennoch, in Gemeinde, in Gemeinschaft, ist es für Jakobus gang und gäbe, dass man einander voreinander, vielleicht in einem Seelsorgegespräch mit einem guten Freund, den Ältesten, mal was offenlegt. Nicht, weil es dann besser ist oder vorher nicht ganz vergeben ist, sondern weil wir das brauchen, dass auch Menschen uns Vergebung zusprechen. Sie ist da, Gott schenkt sie, aber manchmal brauche ich das, dass jemand mir sagt, Martin, Gott hat dir vergeben. Das ist nicht leicht, das heißt ja auch, ich öffne mich vor einem anderen Menschen, aber Jakobus scheint dafür Werbung zu machen. Vielen Dank auf jeden Fall, Jakobus. Wir haben so ein bisschen was gehört von dir. In deinem Brief können wir noch weitaus mehr lesen von dem, was du so alles gesagt hast und was dir wichtig war. Weitere Texte zur Gemeinschaft. Wenn wir uns und unsere Bedürfnisse mal zurück und den anderen in den Blick nehmen, ihn ausreden lassen, mich selbst nicht so wichtig nehmen, meine eigenen Probleme nicht eben mal oben anzustellen, dann können das kleine Schritte sein, damit Gemeinde sich anfühlt wie ein Fest. Mir ist wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind. Dass wir sagen, hey cool, da ist was Schönes, das fühlt sich richtig gut an, lasst uns da dranbleiben. Das ist etwas Gutes, Wohltuendes. Aber dass wir auch sagen, es gibt auch Dinge, die vermisse ich in unserer Gemeinde. Das ist noch kein Fest. Da können wir noch wachsen. Und